etwas defekt. Gut. Wir kommen heute zu einem neuen Abschnitt, und zwar zum Versuch. Zur Erklärung der Sachverhalte. Wie man diese verschiedenen Phänomene eigentlich einheitlich erklären kann. Und diesem entwicklungspsychologischen Erklärungsversuch werden wir 3 Sitzungen widmen, eingerechnet der heutigen, um dann wieder uns auf die verschiedenen Manifestationen und Strukturen zu konzentrieren. Wir fassen ganz einfach mal zusammen, nach verschiedenen Punkten, was wir jetzt bis heute oder bis zum letzten Mal festgestellt haben. Erstens, diese Denkformen archaischer vorindustrieller Gesellschaften sind von den Denkformen der modernen Industriegesellschaften abweichend. Das sind radikal andere Denkweisen. Magie, Animismus, Gottesurteile, diese realistischen Traumkonzepte, diese Form des Aberglaubens, diese Form, dass Dinge und Stoffe und Lebewesen sich ineinander verwandeln können, dass sie sich verändern können, ihre Identität völlig ändern können, also dieser Verwandlungsglaube. Alle diese Erscheinungsformen werden ja von erwachsenen Menschen vorindustrieller Gesellschaften geglaubt. Was ist damit jetzt gemeint, vorindustrielle Gesellschaften? Wir finden eben diese von unserer Kultur abweichenden Forschungskonzepte, Denkweisen, sowohl in Indien, China als im alten Afrika, übrigens auch noch im modernen Afrika teilweise, in Amerika bei den Indianern, in der griechisch-römischen Antike, bei den Naturvölkern, also in völlig unterschiedlichen Kulturen finden wir diese Denkweisen. Das heißt, quer durch die Räume, quer durch die Zeiten. Und deswegen können wir davon sprechen, dass es sich nicht um ein indisches Denken handelt, auch nicht um ein antikes indisches Denken handelt oder um nur ein indianisches Denken handelt, sondern deswegen sagen wir, es handelt sich um ein vorindustrielles Denken. Und dieses Adjektiv ist mit Bedacht gewählt, weil dieses Denken existiert auch in Europa und dominiert auch in Europa bis zum Vorabend der Aufklärung. Ja, wobei ein fließender Übergang festzustellen ist zwischen dem 17. Jahrhundert und dem Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, also dieser Untergangsprozess dieser Denkform hat sich in Europa über einen Zeitraum von 200 Jahren vollzogen, Mitte des 17. Jahrhunderts bis ins 19. Jahrhundert hinein. Ja, ein allmählicher Untergang dieser Denkweise. Warum allmählich? Weil von Schicht zu Schicht in unterschiedlicher Weise erfolgend. Ja, also zunächst bei den Philosophen und Wissenschaftlern des 17. Jahrhunderts, dann bei der Bildungselite, ausgangs des 18. Jahrhunderts, bei der aufgeklärten Bildungselite, die durch die Aufklärung affiziert wurde, und wird zu einem Bestandteil der Volkskultur, der Alltagskultur. Ich würde sagen, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, erst seit 100 Jahren gibt es diese Denkweisen nicht mehr als verbreitete Denkweisen im einfachen Volk, also in den unteren Schichten. Das heißt, auch unsere Alltags- und Volkskultur in den Industrieländern seit 100 Jahren ist durch rationale Konzepte beherrscht, ist durch rationale, logische Konzepte bestimmt und nicht mehr durch diese genannten magisch-abergläubischen Vorstellungskonzepte. Deswegen als Faustformel vorindustrielles Denken, vormodernes Denken. Das heißt, bei allen Unterschieden zwischen den Kulturen, bei allen auch sonst stattfindenden Evolutionsentwicklungen in den Jahrtausenden, gibt es im Großen und Ganzen eine kulturelle Grenzscheide zwischen der Moderne und der Vormoderne. Erst die Moderne, erst seit wenigen Generationen, hat diese Denkweisen völlig überwunden. Während das archaische Denken geherrscht hat, im Prinzip seit der Steinzeit, seit der Entstehung der Menschheit bis zum Vorabend der Industrialisierung, bis zum Vorabend der Aufklärung und der Entstehung der modernen Welt. Das ist der Punkt 1. Und es muss jetzt also einen Grund dafür geben, es muss eine Ursache dafür existieren, weshalb dieses archaische Denken über die Jahrzehntausende dominiert hat, quer durch die Kulturen, quer durch die Zeiten und ausgerechnet am Vorabend der Industrialisierung untergegangen ist. Es muss dafür eine systematische Ursache geben. Punkt 1. Kommen wir zum Punkt 2. Diese abweichenden archaischen Kollektivvorstellungen können nicht durch einen Wandel nur von Ideologie und Weltbild erklärt werden. Also, durch einen Wechsel der Parteien gewissermaßen, durch einen Wechsel der Glaubensvorstellungen. Es handelt sich also nicht um eine Transformation, wie sagen wir mal, der Übergang zum Christentum in der Antike. Ja? Die Vorherrschaft des Christentums in der mittelmeerischen Antike seit Konstantin. Es handelt sich nicht um eine Transformation dieser Größenordnung, also dieser geringen Größenordnung. Es handelt sich nicht um eine Transformation wie die Durchsetzung des kommunistisch-sozialistischen Denkens in Osteuropa im 20. Jahrhundert. Es handelt sich nicht um eine ideologische Transformation, die den Charakter hat, die Durchsetzung des demokratischen Denkens in Europa im 19. Jahrhundert. Es handelt sich nicht um derartige Transformation, sondern um eine Transformation, die viel größer sein muss. Warum? Wenn ein archaisches Denken über Jahrzehntausende quer durch die Kulturen und Räume Bestand hatte und in diesem Bestand nie erschüttert wurde, das heißt, es hat nie mal, sagen wir mal, eine chinesische Gesellschaft gegeben, die zwischen dem Jahre 1000 und 1500 anders gedacht hätte. Wenn das nur ein Wechsel wäre von Farben, wenn das nur eine beliebige Annahme wäre von oberflächlichen Glaubensüberzeugungen, dann hätte es ja immer wieder mal Gesellschaften geben müssen, die damit überhaupt nichts zu tun gehabt hätten. Die einfach gesagt hätten, Aberglaube, nee, an Aberglaube glauben wir nicht. Da hätte es doch mal eine Gesellschaft geben müssen, die gesagt hätte, in unserer Gesellschaft Magie, Opferkulte? Nein, bei uns gibt es das nicht, wir sind ganz vernünftig. Hat es nie gegeben. Und dafür muss es eine systematische Ursache geben, die tiefer reicht, die tiefer verwurzelt ist, die tiefer in der Seele des Menschen, in der Psyche der Menschen verankert ist, als Parteiüberzeugung, als Glaubensüberzeugung, die ich ablehnen kann. Ich kann an die Trinitätslehre glauben oder ich kann es lassen. Ich kann zum Messopfer gehen oder ich kann es lassen. Man kann jeden Menschen mehr oder weniger leicht davon überzeugen, dass der Sozialismus gut ist oder schlecht. Das ist relativ leicht. Einen Menschen davon zu überzeugen, dass der Liberalismus eine prima Sache ist. Es ist leicht, einen Menschen davon zu überzeugen, dass die Monogamie ganz hervorragend ist oder sie davon zu überzeugen, dass Promiskuität viel besser ist. Das geht. Man muss nur eine Gehirnwäsche betreiben, Überzeugungsarbeit leisten. Da kriegt man jeden Menschen dazu, in einem bestimmten sozialen Umfeld Glaubensüberzeugung anzunehmen und abzulegen. Hier handelt es sich um eine Etage tiefer. Wir haben hier Denküberzeugungen, die tiefer verwurzelt sind, die gewissermaßen wie mechanisch verankert und verwoben ist mit den tiefen Strukturen des menschlichen Geistes. Das heißt, sowohl die Existenz dieser archaischen Strukturen als auch ihre Überwindung in der Moderne muss tiefgreifendere Ursachen haben als dies normalerweise mit einem Wechsel von Überzeugungen, Meinungen und Ideologien verbunden ist. Wir reden also hier nicht von Ideologien, wir reden hier nicht von Meinungen, wir reden hier nicht von Weltbildern, sondern wir reden hier von kognitiven Strukturen. Das heißt, von Strukturen, die tiefer verankert und verwurzelt sind als Meinungen, Ideologien, Überzeugungen, Weltbilder, Religionen. Und die Weltbilder, von denen ich gesprochen habe, die Denkweisen, von denen ich gesprochen habe, die Ideologien, von denen ich gesprochen habe, sind nur abkömmliche Manifestationen dieser Denkstrukturen. Das heißt, sie sind in Denkstrukturen verankert. Beispiel, der Glaube an die Verwandlung der Lebewesen. Also, dass ein Leopard sich in einen Menschen verwandeln kann, dass ein Apfel sich in ein Krokodil verwandeln kann. Also diese abergläubischen Vorstellungen in den archaischen Kulturen sind ja Zunächst mal Meinungen. Es sind Auffassungen. Da könnte man ja meinen, naja, dann haben diese Auffassungen doch wohl den Status wie Parteiüberzeugung. Hier ist es anders gemeint. Wenn diese Vorstellungen so konstant sind über die Jahrzehntausende in allen Kulturen, dann sind diese Denkweisen und Vorstellungen verankert in tiefer sitzenden Strukturen, nämlich in kognitiven Strukturen, nämlich in tief sitzenden Wahrnehmungs- und Interpretationsstrukturen, aus denen diese Denkweisen hervorgehen, aber einen anderen Status haben als beliebige Auffassungen, die ich ablegen oder annehmen kann. Das heißt, wir können diesen Wechsel der Denkweisen nur erklären, indem wir ihn auf Kognitionsstrukturen, Denkstrukturen beziehen. Vierter Punkt. Handelt es sich bei dieser Mutation der Kognitionsstrukturen im Kontext von Modernisierung und Industrialisierung nur um eine Transformation der Denkweisen und Denkstrukturen? Haben sich also nur die Denkstrukturen, die kognitiven Strukturen verändert? Oder muss man nicht sagen, viel mehr? Was könnte mehr sein? Die Psyche. Die Psyche des Menschen. Nicht die Denkweisen, die Art, wie ein Mensch denkt, die Art, wie ein Mensch die Welt verarbeitet, geistig verarbeitet, ist ja nur ein kleiner Teil der menschlichen Seele, der menschlichen Psyche. Meine Frage geht jetzt dahin, haben wir in Verbindung mit diesem Wandel der Denkweisen und Denkstrukturen nicht eigentlich auch noch viel mehr? Steht da nicht noch viel mehr in Verbindung? Nämlich eine Veränderung der menschlichen Persönlichkeit, eine Veränderung des menschlichen Verhaltens, also eine Veränderung des Menschen. Und genau das ist meine Auffassung, beziehungsweise genauso ist es. Die menschlichen Strukturen haben sich verändert im Kontext dieser Mutation. Hier haben wir also eine tiefgreifende Veränderung des menschlichen Verhaltens, der menschlichen Persönlichkeit, der menschlichen Psyche. Und der Wandel der Denkstrukturen, der Wandel der kognitiven Strukturen ist nur ein Teilaspekt dieser Veränderung der Natur des Menschen. Fünfter Punkt. Alle Klassiker der Soziologie und alle Klassiker der Kulturanthropologie waren auch diese Überzeugung. Also Auguste Comte, ne, spricht davon im fiktiven Zeitalter, das ja nach seiner Auffassung bis in die Neuzeit geherrscht hat und die Vorgeschichte der Menschheit bestimmt hat, ist bestimmt durch eine kindliche Psyche, in der vorherrscht eine kindliche Einbildungskraft. Der hatte das also im Blick, und dass die Industriegesellschaft in Verbindung steht mit einer geistigen und psychischen Reifung des Menschen. Das ist der Erfinder des Begriffs Soziologie. Also wenn Ihnen einer erzählen sollte oder würde, dass wir uns hier nicht mit Soziologie beschäftigen, der sollte mal auf den Gründervater gucken. Das ist genau sein Verständnis von Soziologie gewesen. Mit der Entstehung der Industriegesellschaft findet gleichzeitig statt eine psychische Reifung des Menschen. Das war auch die Auffassung des größten britischen Soziologen des 19. Jahrhunderts, Herbert Spencer. Das war implizit mehr oder minder auch die Auffassung des bedeutendsten italienischen Soziologen, Wilfredo Pareto. Das war implizit ganz eindeutig die Auffassung des größten französischen Soziologen um die letzte Jahrhundert, also vorletzte Jahrhundertwende, Emil Durkheim. In seinem Buch über die Teilung der sozialen Arbeit ist ganz eindeutig eine solche Auffassung enthalten, und zwar vollgültig enthalten. Und das war die Auffassung des letzten großen deutschen Soziologen, nämlich Norbert Elias, in seinem Buch über den Prozess der Zivilisation. Da spricht er nämlich davon, dass der mittelalterliche Mensch kindlich strukturiert ist. Und seine Zivilisationstheorie beruht auf einer Entwicklungspsychologie, nämlich auf der Annahme, dass der moderne Mensch sich psychisch, geistig weiterentwickelt hat, und zwar auf der Achse vom Kind zum Erwachsenen. Und erst diese Jahrgänge nach 1930 haben das einfach nicht mehr verstanden, und haben im Grunde Abstand genommen von diesen Vorstellungen und haben damit meines Erachtens nach die Soziologie versaut. Ähnlich ist es in der Kulturanthropologie. Alle großen Klassiker der Kulturanthropologie hatten genau diese Auffassung. James Fraser, Richard Thurnwald, Leo Frobenius, alle die großen Namen der Kulturanthropologie, Bastian, Weitz und all diese Namen, Wundt, alle diese großen Autoren hatten mehr oder weniger diese Auffassung. Aber was hatten sie nicht? Sie hatten keine systematische entwicklungspsychologische Theorie, auf deren Grundlage sie diese Annahmen hätten erfahrungswissenschaftlich beweisen können. Das heißt, die hatten den richtigen Riecher, die hatten den richtigen Blick dafür, die kannten die Tatsachen, hatten aber keine erfahrungswissenschaftliche entwicklungspsychologische Theorie, um ihre Beobachtungen, um ihre Theorien, um ihre Überlegungen, um ihre Kenntnisse von der Kultur der Völker auf diese Theorie beziehen zu können. Es gibt aber die Möglichkeit, genau diese Vorstellung der Klassiker der Kulturanthropologie und der Klassiker der Soziologie auf eine erfahrungswissenschaftliche, psychologische Entwicklungstheorie zu beziehen. Was muss man denn machen, um dies zu erreichen? Man muss ganz einfach mal schauen, was die Kinder- und Entwicklungspsychologen so treiben. Und muss sich mal anschauen, was da an Forschung betrieben wird. Und dann mal gucken, ob man das, was man über die Kulturentwicklung der Völker weiß, mit der Kinder- und Entwicklungspsychologie in Verbindung bringen kann. Das ist doch ganz einfach. Da muss man doch einen Abgleich vornehmen. Wenn alle Klassiker der Kulturanthropologie und der Soziologie von dieser impliziten Entwicklungspsychologie ausgegangen sind, dann muss ich doch schauen, ob ich diese Evolution der Denkweisen theoretisch beziehen kann auf das, was die Kinder- und Entwicklungspsychologie an Forschungen erbracht hat, und muss einen Vergleich anstellen. Wieso hat das keiner gemacht? Das, was doch so naheliegend ist. Das Naheliegendste und das Offensichtlichste wird nicht gemacht. Es ist verrückt. Und wenn man das nämlich tut, sieht man nämlich, das ist der Schlüssel. Und der passt ins Schloss. Und ich kann die Tür aufmachen und ich kann durchgehen. Und ich habe auf einmal die Kulturgeschichte verstanden. Zum ersten Mal. Nun gibt es Entwicklungspsychologien, Kinderpsychologien in verschiedenster Zahl. Es gibt viele Autoren, die sich damit beschäftigt haben. Das Ergebnis ist ja immer dasselbe, was die Grundstrukturen anbelangt. Man stellt fest, es gibt einen sprachlosen Säugling. Dann gibt es ein Kleinkind, das schon sprechen kann, aber noch nicht logisch handeln kann, noch nicht logisch denken kann. Das logische Denken und Handeln und Sprechen entfaltet und entwickelt sich allmählich. Und in der Jugendphase kommt dann das logische Denken und die Fähigkeit zur Theoriebildung. Es ist ganz egal, welche entwicklungspsychologische Schule man sich anschaut, zu dieser Erkenntnis kommt nun mal jeder, der sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Die bedeutendste, bekannteste Entwicklungspsychologie des 20. Jahrhunderts ist die von Jean Piaget. Der hat sich halt am meisten Mühe gegeben, am meisten Forschung betrieben und ist deswegen auch am bekanntesten und berühmtesten geworden. Das heißt aber jetzt nicht, dass man die Erkenntnisse anderer Entwicklungspsychologen deswegen geringschätzen sollte, sondern man muss das akzessorisch und additiv sehen. Das ergänzt sich gegenseitig, korrigiert sich gegenseitig. Aber die Theorie von Piaget ist nun mal am bekanntesten geworden und sie hat das solideste Fundament und mit ihr ist die meiste Forschung betrieben worden. Und jetzt muss ich Ihnen also mal ganz einfach diese Theorie vorstellen und erklären und dann wollen wir schauen, ob wir die Kulturentwicklung der Völker auf diese Kinder- und Entwicklungspsychologie theoretisch beziehen und aus ihr erklären können. Nochmal ein Grundgedanken zum Verfahren. Die Sozialwissenschaften haben ja eigentlich die Aufgabe, die Kulturen zu vergleichen und die Kulturen zu erklären und sie in Beziehung zu setzen und zu erklären, warum ist die moderne Industriegesellschaft entstanden. Und man hat es dann zu tun mit den Unterschieden zwischen Menschen. Der Unterschied zwischen einem mittelalterlichen Menschen und einem modernen Menschen, zwischen einem Inder und einem Afrikaner. Man hat es also zu tun mit Unterschieden. Angehörigen von unteren Schichten, von höheren Schichten und so weiter. Und ich kann diese Vergleiche und diese Klassifikation natürlich nach unterschiedlichsten Gesichtspunkten vornehmen. Aber welche Theorie liefert wohl die Möglichkeit, eine Basis zu finden, die tiefer ist als alle anderen? Die Entwicklungspsychologie. Warum? Weil die Entwicklungspsychologie die Entwicklung des Menschen doch erklärt, von embryonalen Status über den Säuglingsstatus, Kleinkind, Kind, Jugendlichenstatus. Gibt es Unterschiede zwischen Menschen, die tiefer liegen könnten als die Unterschiede, die gegeben sind, wenn ich einen Säugling mit einem Erwachsenen vergleiche? Welcher Unterschied ist größer? Der Unterschied zwischen einem Säugling und einem Erwachsenen oder der Unterschied zwischen einem Thailänder und einem Chinesen? Doch wohl der erste Unterschied. Das heißt, wenn ich die wissenschaftlich präziseste, tragfähigste, grundlegendste Theorie haben und finden will, aus der ich Unterschiede zwischen Menschen ableiten kann, dann kann das doch nur die Entwicklungspsychologie sein. Weil einen größeren Unterschied als der Unterschied zwischen Kind und Jugendlichen, Kind und Erwachsenen, Säugling und Kind, Säugling und Erwachsenen, kann es gar nicht geben. Das ist also eine Ebene, die ist basaler, die ist fundamentaler, die ist tiefer liegender als alle anderen denkbaren Unterschiede. Das heißt, wenn ich die, wie die Soziologen das in ihrer geistigen Schlichtheit tun, die Unterschiede von Wertvorstellungen zwischen Thailändern und Chinesen untersuche, klar, komme ich auch zu Ergebnissen. Und die meisten Soziologen, wenn sie sich mit Kulturunterschieden beschäftigen, operieren auf solchen Ebenen. Ja, sie vergleichen die Wertvorstellungen von Thailändern mit denen von Chinesen und sind dann ganz stolz, dass sie da Unterschiede feststellen und glauben dann, sie hätten unheimlich Wichtiges gesagt. Aber was sind das für minimale Messoperationen, was sind das für minimale Substanzen, die ich aus Vergleichen dieser Art gewinnen kann, im Unterschied zu Vergleichen, Vergleichsunterschieden, die ich herausdestillieren kann, die auf der Ebene vom Säugling zum Erwachsenen gewonnen sind. Da habe ich doch eine Vergleichsebene, die Etagen tiefer gebaut ist, die so tief gebaut ist, wie man tiefer eine Ebene gar nicht finden kann, auf der man Unterschiede herauspräparieren kann. Weil es gibt keine anthropologisch tiefere und basalere Vergleichsebene als die, die auf der Entwicklungslinie auf der Folie vom Säugling zum Erwachsenen zu finden ist. Es gibt keine tiefere Vergleichsebene. Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit, Völkerkulturpsychologie zu fundieren, tiefer zu fundieren, als auf dieser Ebene der Entwicklungspsychologie. Es gibt keine Möglichkeit, Kulturunterschiede, Unterschiede zwischen Menschen, basaler zu fundieren, als auf dieser Grundlage. Ist Ihnen das klar? Dann sind Sie weiter als die meisten. Wenn nicht, bitte ich um Fragen. Nicht? Also wenn ich Unterschiede feststelle zwischen der Leistungsmotivation von Deutschen und Italienern, dann ist das sicherlich hübsch und interessant. Aber was sind das für basale Unterschiede im Verhältnis zu dem Unterschied, den ich fixieren kann, im Vergleich zwischen einem sprachlosen Säugling und einem logisch denkenden Erwachsenen. Und wenn ich Kulturunterschiede auf diese Ebene beziehen kann, bin ich weiter als jede andere Sozialwissenschaft überhaupt sein kann. So. Diese Theorie der geistigen Entwicklung vollzieht sich also, nein, die geistige Entwicklung vollzieht sich in dieser Theorie, nach dieser Theorie, in vier Stadien. Wir haben also in der ersten Phase die Säuglingsphase. Da haben wir also ein Wesen vor uns, das kann noch nicht sprechen und denken. Es ist also eine Welt ohne bewussten Geist, ohne Sprache, ohne Symbole, ohne Denken im eigentlichen Sinne. Trotzdem ist natürlich der Säugling und das Kleinkind schon ein wahrnehmendes Wesen. Warum ist das soziologisch interessant? Ganz einfach. Weil wir sehen ja hier, wie vor aller Sozialisation, wie vor aller Einflussnahme durch soziale Strukturen eine organische Entwicklung geschaltet ist, die, was ihre Grundstrukturen anbelangt, nicht durch Kultur und Kulturunterschiede affiziert ist. Denn es ist ganz egal, ob ein Mensch bei den Thailändern oder bei den Feuerländern aufwächst. Es beginnt immer mit der sensomotorischen Phase. Und keine Kultur der Welt ist dazu in der Lage, einen Säugling zu motivieren, schon ab der zweiten Woche zu sprechen. Das heißt, wir sehen hier, dass vor aller Kultur, vor aller Möglichkeit, durch Kultur affiziert zu werden, es eine ontogenetische Entwicklung gibt, die umgekehrt die Bedingung ist einer jeden Kultur. Deswegen ist das soziologisch interessant. Es zeigt uns nämlich, dass die Natur des Menschen zwar durch die Kultur affiziert wird, aber nicht in jeder Hinsicht. Die Tatsache der Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen ist vorgeschaltet einer jeden kulturellen Einflussnahme. Es gibt keine anthropologisch tiefsitzendere Ebene als die, die angesprochen ist in dieser ontogenetischen Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen. Und keine Kultur der Welt hat die Kraft, die sensomotorische Phase so zu verändern, dass Menschen schon im Alter von 2 Monaten mathematische Formeln berechnen können. Das muss also aufgebaut werden. Das ist ein biologischer Prozess, der der Kulturentwicklung vorgeschaltet ist und der die Grundlage der Kulturentwicklung ausmacht. Und wenn wir sehen, dass diese geistige Entwicklung auf der ontogenetischen Linie so weiter zu verstehen ist als ein auch biologisch bedingter Reifungsvorgang, dann sehen wir, dass wir einen besseren Prüfstein für Kulturvergleiche gar nicht haben können, als die Vergleichsebene, die darin besteht, dass ich schaue, wie Kulturen auf die so beschriebene ontogenetische Entwicklung sich auswirkt. Was passiert nun weiter in dieser sensomotorischen Phase? Es findet statt eine Eroberung des Raumes und der Gegenstände. Was machen Säuglinge? Säuglinge fassen die Dinge an. Säuglinge erobern Räume. Säuglinge versuchen, alles in den Mund zu stecken. Das heißt, sie lernen kennen Räume und Gegenstände und sie lernen, sich in Räumen und Gegenständen zu bewegen. Das heißt, sie lernen, ihre Sinne kennenzulernen, sie lernen, mit den Sinnen die Dinge wahrzunehmen und sie lernen, ihre Motorik kennen. Etwa mit 9 Monaten beginnen sie zu laufen. Erst am Ende der sensomotorischen Phase, also zu Beginn des präoperationalen Stadiums, entwickelt sich die Verstandeswelt. Vorher gilt aus den Augen, aus dem Sinn. Also zum Beispiel, ein Säugling sucht nicht nach einem verloren gegangenen Spielzeug. Es kennt nur das, was es sieht, was es unmittelbar im Wahrnehmungsfeld hat. Also ein Säugling, oder sagen wir mal ein Jahr altes Kind, denkt nicht an Räume, in denen es sich nicht aufhält. Es kennt nur den Raum, in dem es sich aufhält. Die Welt des Einjährigen ist nur die Welt, in der es sich selbst aufhält. Die Welt des Säuglings ist also nicht eine geistige Welt, in der auch Räume präsent sind, in denen es sich nicht aufhält. Wenn wir jetzt hier sitzen, wissen wir alle, naja, wenn man aus der Tür rausgeht, ist da der Vorraum. Wenn ich aus dem Haus rausgehe, dann ist da der Platz und da vorne steht das Auto. Mit dem Auto kann ich in die Stadt fahren oder ich kann nach Köln fahren und so weiter. Das wissen wir alles. Das ist aber nicht die Welt des einjährigen Kindes. Die Welt des einjährigen Kindes ist nur die Welt, die es mit seinen Sinnen wahrnimmt. Und das heißt, es ist die Welt des Raumes, in dem es sich gerade befindet. und geht es in einen anderen Raum, hat es schon den Raum, in dem es gerade war, vergessen. Es kennt nur das, was in den Sinnen steckt. Und es ist also eine, deswegen ja auch eine sensomotorische Welt. Also eine Welt, in der sich die Gliedmaßen und die Sinne mit den Gegenständen im Raum in Verbindung setzen. Und darüber hinaus passiert eben nichts. Kein Denken, kein Verstand, keine Theorien, keine Kenntnis abwesender Personen und Räume, kein Verständnis von allgemeinen Zusammenhängen, sondern nur, was man sieht, was man macht, das ist real. Und deswegen eine Welt ohne Vorstellung, eine Welt ohne Geist, eine Welt ohne Denken. Und etwa ab dem 18. Monat verändert es sich. Jetzt kommt die Symboltätigkeit dazu. Jetzt kann das Kind etwas mit etwas anderem in Verbindung bringen. Also zum Beispiel, das Wort Klavier ist kein Klavier. Aber wenn ich das Wort Klavier kenne und es in meinem Kopf habe, damit umgehen kann, dann habe ich etwas anstelle eines realen Klaviers zur Verfügung und kann damit operieren. Das heißt, ich habe jetzt eine symbolische Tätigkeit aufgenommen. Ich habe jetzt eine Vorstellung in meinem Kopf. Und diese Vorstellung in meinem Kopf ist unabhängig davon, ob das Klavier tatsächlich existiert, ob ich es sehe und ob es überhaupt existiert. Und das ist etwas, was in der sensomotorischen Phase noch nicht vorhanden ist, noch nicht existiert. Und die symbolische Tätigkeit, am besten ausgedrückt durch die Sprache, besteht eben darin, dass jetzt eine geistige Welt etabliert ist, die unabhängig ist von der Sinnenwelt. Denn ich kann mit Hilfe der Sprache, mit Hilfe der Wörter, mit Hilfe der Symbole über Dinge nachdenken, die gar nicht da sind, die gar nicht wirklich sind, die ich gar nicht sehe, die ich vielleicht noch nie gesehen habe, die ich vielleicht gar nicht kenne. Ich kann jetzt über Dinge mir Gedanken machen, die vielleicht überhaupt nicht existieren, sondern nur in meiner Fantasie, Kraft der symbolischen Tätigkeit. Das geht also ab 18 Monaten. Das ist jetzt nicht nur gebunden an Sprache und Wörter, sondern an Vorstellungen und Denkprozesse überhaupt. Vorstellungen und Denkprozesse müssen nicht an Wörter gebunden sein, sondern sind ein Teil der symbolischen Tätigkeit. Auch wenn unser Denken in der Regel auf der Basis von Wörtern und Symbolen funktioniert, so muss man Vorstellungstätigkeit, Denktätigkeit doch auch umfassender sehen. Denken etabliert sich also erst in dieser präoperationalen Phase. Wir haben vorher kein Denken, wir haben vorher keine Vorstellungen. Alle Philosophen dieser Welt waren immer der Auffassung, wenn der Mensch denken kann, dann kann er denken. Das heißt, da gibt es keine weitere Entwicklungslinie aufwärts zu höheren Formen des Denkens. Wenn ich also denken und sprechen kann, dann habe ich alles, was ich brauche, um mich zu bilden. Es gibt keine darüber hinausgehenden qualitativen Sprünge mehr. Das ist die Vorstellung der Philosophen von Sprache und Denken gewesen. Und das ist auch normalerweise unsere Vorstellung, also die Vorstellung des normalen Alltagsmenschen. Dass er denkt, wenn jemand seine Sprache beherrscht, wenn jemand denken kann, dann kann er auch logisch denken und ist ein ausgebildeter, systematischer Denker, der die Grundregeln der Logik beherrscht. Die Kinderpsychologie kann jedoch zeigen, dass mit der Beherrschung der Sprache ab dem 2., 3. Lebensjahr noch kein vollständig entwickelter Intellekt vorliegt, noch kein ausgereiftes Denken vorliegt, sondern dass das kindliche Denken noch unreif ist und noch durch andere Strukturen und Gesetzlichkeiten beherrscht ist, die abweichen von unserem Denken. Wir haben also hier ein statisches Denken vor uns. Das kann man mit vielen Experimenten zeigen. Wenn ein Kind etwa im Alter von 4 Jahren ist dazu in der Lage zu erkennen, dass in 2 gleich geformten Wassergläsern, die dieselbe Menge Wasser enthalten, auch dieselbe Menge Wasser drin ist. Das heißt, ein Kind unterhalb von 4 Jahren macht sich über so schwierige Fragen keine Gedanken. Aber ab dem Alter von 4 Jahren kann ein Kind sagen, in A ist dieselbe Menge Wasser drin wie in B. Wenn man jetzt B, den Inhalt von B, in das Glas C umschüttet, dann sagt das Kind, es ist mehr drin in C. Das Glas C enthält mehr Wasser. Das Kind ist auch dann der Meinung, dass das Wasser zugenommen hat, wenn es diesen Vorgang selbst ausführt. Wie kann man das jetzt deuten? Wie kann man das erklären? Was passiert da? Das Kind hat doch gesehen, dass der Vorgang nicht manipuliert war. Vielleicht hat es selbst, je nach Versuchsanordnung, den Inhalt von B nach C gekippt. Müsste doch sagen und sehen können, dass dieselbe Menge Wasser auch in C noch enthalten ist. Wieso kommt das Kind aber in der Regel zu der Auffassung, dass in C mehr Wasser ist? Sieht das Kind noch nicht richtig? Kann das Kind noch nicht richtig sehen? Oder was ist da passiert? Und daran kann man erkennen, dass das Denken des Kindes noch von unserem Denken abweicht. Es handelt sich nämlich um ein statisches Denken. Das heißt, um ein Denken, das nicht dazu in der Lage ist, Transformationen von Prozessen zu erfassen und die Identität von Substanzen, die Prozesse durchlaufen haben, zu erkennen. Das heißt, das Kind konzentriert sich auf die Höhe und sagt, weil das Glas C höher ist, oder besser gesagt, weil der Wasserstand in C höher ist, ist das Wasser mehr geworden. Es ist also nicht dazu in der Lage, verschiedene Aspekte eines Sachverhaltes, das heißt also in diesem Beispiel, Länge, Breite, Höhe, miteinander abzugleichen und zu verrechnen. Wir brauchen nicht darüber nachdenken, wir verrechnen diese verschiedenen Dimensionen und kommen eben zum Ergebnis, ja, zwar ist das Glas C höher, aber es ist auch schmaler. Und es ist dieselbe Menge Wasser drin. Es ist nur eine Täuschung, wenn ich annehmen würde, hier wäre mehr Wasser drin. Das Kind kann also einmal, und das können wir jetzt generalisieren, es handelt sich nicht nur um ein Problem der Dimension, sondern um ein grundsätzliches Problem bei der Beurteilung aller Sachverhalte. Ein Kind kann nicht, wie Erwachsene, verschiedene Aspekte eines Sachverhaltes gleichzeitig berücksichtigen und sich gleichzeitig auf verschiedene Aspekte eines Sachverhaltes konzentrieren. Sondern es konzentriert sich nur auf einen Aspekt, und zwar auf den Aspekt, der sinnlich am prägnantesten ist. Ja, und wenn ich jetzt also C nach D umkippe, verändert sich wieder das Urteil aus demselben Grund. Was haben wir damit? Wir haben damit die erste vernünftige jemals existierende wissenschaftliche Theorie der Magie. Ja, es gibt 1 Million Magietheorien und 999.000 davon taugen nichts, sind oberflächlich. Hier haben wir eine experimentelle Theorie der Magie. Denn das Kind glaubt ja, die Substanzen würden sich verformen. Die Substanzen könnten sich verändern. Also ein Kind glaubt zum Beispiel, wenn man ein Stück Zucker in den Kaffee tut, Zucker verschwindet ganz. Nicht, der löst sich nicht in dem Kaffee auf, sondern die Substanz ist weg. Wir wissen natürlich, die Substanz verändert nur ihre Form. Und wenn ich also ein Stück Zucker in den Kaffee reintue, dann steigt auch der Stand. Das Kind sieht das ganz anders. Sondern das Stück Zucker löst sich in nichts auf. Und so kann auch aus dem kindlichen Denken aus nichts etwas entstehen. Die Dinge können sich verformen. Und das Kind glaubt, gerade bei Naturvölkern, mit denen man solche Experimente macht, dass der Umgießer, also derjenige, der den Umgießungsvorgang vorgenommen hat, in sich die magische Kraft hat, den Wasserstand zu vermehren. Also es ist die magische Gewalt des Umgießers, ja, die zur Wasservermehrung oder zur Verwandlung von Wasser in Wein, ne, kennen wir ja, oder man macht viele Brote. Nicht? Das, diese magischen Vorstellungen haben ihre kognitionspsychologische Grundlage, ihre experimentelle Grundlage in dieser Ineffizienz der kindlichen Denktätigkeit. Dazu eine Frage. Also kriegen Sie nirgendwo sonst geboten, dann kriegen Sie nur hier geboten. Das ist die erste experimentelle Theorie der Magie, die es überhaupt gibt.
Ja. Wenn wir ein Glas nimmt, das dünner ist, aber den gleichen Wasserstand hat, würde das Kind sagen, dass dann in dem dünneren Glas weniger Wasser drin ist? Also hat es überhaupt eine Vorstellung von Volumen?
Eben nicht.
Ne? Nur nach dem Wasserstand.
Also sagen wir so, der Tendenz nach konzentriert es sich auf die Höhe. Das muss aber nicht so sein. Es kann auch im Einzelfall die Breite nehmen. Dass es die Höhe nimmt, hat wiederum damit zu tun, wie der Sinnesapparat der Menschen abläuft. Das ist eine Tendenz. Die Tendenz kann in die eine oder in die andere Richtung umschlagen, sich auswirken. Das Entscheidende und das Gemeinsame ist nur, dass eben verschiedene Aspekte eines Sachverhaltes und an diesem Beispiel die verschiedenen Dimensionen nicht gleichzeitig berücksichtigt werden und diese Ineffizienz der Verarbeitung von Wahrnehmungen ist gleichzeitig verbunden mit einer bestimmten Auffassung über die Realität und mit einer bestimmten Auffassung über Akteure. Nämlich erstens, die Realität kann sich in alle möglichen Dinge verwandeln. Es gibt also keine Gegenstände. Das ist eine Welt, in der es noch keine Gegenstände gibt. Da gibt es keine festen Dinge. Und es ist eine Welt, in der die Akteure vieles erreichen können, gerade weil es keine Dinge gibt. Und deswegen ist dieses Beispiel ein Beispiel, für das wir da gleich noch viele andere Beispiele in anderen Dingen, in anderen Lebensbereichen hören werden. Beispiele, aus denen wir entnehmen können, dass gleichsam der geistige Arbeitsspeicher des Kindes noch nicht ausreichend ausgebaut und ausgerichtet ist, um viele Informationen gleichzeitig zu verarbeiten. Besser gesagt, so wenig Informationen gleichzeitig zu verarbeiten, wie in diesem Beispiel gegeben. Der Witz ist der, was passiert, wenn man dieses Experiment durchführt mit Naturvölkern? Was schätzen Sie? Mit einem 40-jährigen Indianerhäuptling. Schafft er das? Mal so, mal so. Also es gibt Völker, die schaffen das gar nicht. Aber in den meisten einfachen Völkern ist das so, dass ungefähr die Hälfte das schafft. Oder ein Drittel. Oder zwei Drittel. Oder 10%. Na, je nach Kultur. Es gibt ja also auch einfache Kulturen mit unterschiedlichen Levels, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und in vielen Kulturen, also es gibt hunderte von Experimenten dieser Art, die man auf der Basis der Theorie Piagets durchgeführt hat, in allen Weltkulturen, also in allen Ethnien. Man hat diese Experimente überall durchgeführt und stellt eben fest, manche Kulturen schaffen das gar nicht, also auch die Erwachsenen nicht. Und in anderen Kulturen 20%, 30%, 50%, je nachdem. Und genau in diesen Kulturen existiert die Magie. Ein Tor, wer nicht annehme, dass da ein Zusammenhang bestünde. Da die Geisteswissenschaftler Torheit kultivieren, können sich vorstellen, welche geistigen Meisterleistungen vollbracht wurden, um mit diesen Tatsachen nicht fertig zu werden. Also, das heißt, die Experimente, die liegen alle vor, Aber es hat irgendwie keiner geschafft, daraus mal ein paar Schlüsse zu ziehen. Andere Beispiele dafür. Wo wir genau denselben Vorgang auch feststellen können. Zum Beispiel ein Kind sagt, dass es einen Bruder hat. Wenn man es dann fragt, hat denn der Bruder einen Bruder? Nö. Ist auch dasselbe Phänomen. Zwei Aspekte eines Sachverhaltes werden nicht simultan berichtet. Oder ich mache jetzt eine Vogelperspektive. Das soll eine Landschaft sein mit drei Bergen. Hier steht das Kind. Ja, und sieht jetzt natürlich in dieser Richtung und soll überlegen, wie wohl diese Anordnung, diese Landschaft ausschaut aus der Perspektive von anderen Betrachtern. Und sie antwortet ein Kind im Alter von 6, 7 Jahren, natürlich, B und C sieht diese Landschaft genauso wie es selbst. Wenn man dieses Experiment mit Naturvölkern macht oder mit vorindustriellen Kulturen, kommt man zu ähnlichen Resultaten wie die Resultate, die ich Ihnen gerade am Beispiel der Mengenerhaltung gezeigt habe. Und Sie sehen, es ist dieselbe logische Struktur. Ob ich jetzt zwei Aspekte am Beispiel der Dimension verrechne oder hier mehrere Perspektiven verrechne, es ist dieselbe logische Struktur. Es geht immer darum, mehrere Aspekte eines Sachverhaltes miteinander zu verrechnen und abzugleichen.
Ein Problem bei der ganzen Sache habe ich allerdings. Weil das klingt alles einleuchtend, was Sie erzählen, und es macht auch irgendwo Sinn. Nur dann frage ich mich in dem Sinne, wie kann das denn passieren, dass dann die Pyramiden zum Beispiel gebaut worden sind, von den vorindustriellen Kulturen mal so gedacht haben? Weil es sind ja mathematisch durchberechnete Gebäude.
Ja, also ich habe. Ganz genau. Ich habe Ihnen ja gesagt, in diesen Kulturen sind die Unterschiede recht groß. Nicht? Also was die Mengenerhaltung anbelangt, ähnlich wie bei diesem sogenannten Drei-Berge-Experiment, gibt es einen Prozentsatz von 10, 20, 50 Prozent, die das können oder nicht können, je nach Kulturunterschied. Und wer die Pyramiden gebaut hat, der hat das gekonnt. Der kann aber andere Dinge nicht, von denen wir auch noch sprechen werden. Der schafft aber diese sogenannten konkreten Operationen. Das nennt man die konkreten Operationen, wenn man das kann. Wir haben jetzt hier Beispiele für präoperationales Denken. Also diese Beispiele von der Mengenerhaltung, dieses Drei-Berge-Experiment, sind Beispiele für präoperationales Denken. Die Kinder können ja denken, sie können sprechen, haben Vorstellungen, man kann sich mit ihnen unterhalten und sie können auch bestimmte Dinge verrichten. Das präoperationale Kind scheitert noch an diesem Experiment und es scheitert an dem Experiment mit der Mengenerhaltung. Ja? Und erst das Kind auf der dritten Stufe, das Kind auf der Stufe der konkreten Operationen, ist dadurch charakterisiert, dass es diese Aufgaben jetzt bewerkstelligt und diese Probleme jetzt löst, jetzt Antworten auf diese Fragen findet. Nicht? Also das dritte Stadium ist dadurch charakterisiert, dass jetzt die Mengenerhaltung gelingt, also die Erkenntnis der Invarianz der Flüssigkeit gelingt und eine Aufgabe wie diese dort jetzt zufriedenstellend gelöst wird. Konkrete Operation deswegen, weil es handelt sich um eine geistige Operation, die auf der Basis konkreter Dinge, wie im Wassergläser, drei Berge, gelöst wird. Deswegen konkrete Operationen. Oder andere Beispiele noch. Kind hat ein Set mit blauen und weißen Perlen. Wenn man, sagen wir mal, 6 blaue, 4 weiße Perlen. Fragt man das Kind, gibt es mehr blaue oder mehr weiße Perlen? Wird es darauf die Antwort wissen, finden. Wenn man aber jetzt fragt, gibt es mehr Perlen oder mehr blaue Perlen, klappt das nicht. Warum? Das Kind schafft es nicht, die Gesamtheit der Perlen in Verbindung zu bringen mit blauen und weißen Perlen. Ja, dann kann diese drei Aspekte nicht miteinander verrechnen und abgleichen und sagt dann immer, gibt mehr blaue Perlen. Ja, also es setzt die Gesamtheit der Perlen nicht aus blauen und weißen zusammen. Das ist wieder derselbe logische Schluss, derselbe geistige Vorgang. Oder Klassifikation. Ein Pferd ist ein Säugetier und ein Wirbeltier. Ja, man muss also, wenn man ein Pferd klassifizieren will, daran denken, dass es in unterschiedliche Klassen gleichzeitig eingeteilt werden kann und dass es eine Hierarchie der Klassen gibt. Das gelingt erst auf dem Stadium der konkreten Operation. Da sieht man auch wieder, es ist dieselbe Logik. Und das zeigt sich auch in der Urteilsfähigkeit. Also zum Beispiel, wenn man ein Kind fragt, warum schwimmt ein Schiff? Dann sagt es, das Schiff schwimmt, weil es schwer ist. Kann aber 2 Minuten später sagen, auf die nochmal gestellte Frage, das Schiff schwimmt, weil es leicht ist. Oder es schwimmt, weil es stark ist. Oder es schwimmt, weil es so schnell ist. Und es hat dann immer vergessen, die zuvor gegebene Erklärung. Das heißt, die Urteile sind parataktisch geordnet. Es ist eine parataktische Ordnung von Urteilen. Es kommt also nicht zu einer Multiplikation von Urteilen. Also zu einer Verallgemeinerung von Urteilen. Ja, wenn wir also, sagen wir mal, feststellen wollen, es ist ein Aquarium und ich schmeiße da jetzt einen großen Holzblock rein und das Wasser steigt. Wenn man jetzt das Kind fragt, warum steigt das Wasser? Dann sagt es, weil der Holzblock schwer ist, weil er leicht ist, weil er groß ist und so weiter und so fort. Alles Mögliche. Und es müsste ja eigentlich nur verschiedene Aspekte miteinander multiplizieren und abgleichen, um zu einem verallgemeinerten Urteil zu kommen, zu dem man dann gelangt, wenn man die falschen Urteile von dem richtigen Urteil abzieht und nur dieses gelten lässt. Dann stellt man ja fest, es ist eben nur das Volumen, das für den Wasseranstieg, also das den Wasseranstieg erklärt. Ne? Ist doch klar, je größer der Holzblock ist, desto größer der neue Wasserstand, der gehobene Wasserstand. Ja, gehobener Wasserstand ergibt sich aus dem Volumen des untergegangenen Blocks. Ich muss dazu also Urteile abgleichen, und komme dann zu einem verallgemeinerten Urteil, das das richtige Urteil ist. Anders ausgedrückt, ein physikalisches Gesetz kann man schon dann formulieren, wenn man nur dazu in der Lage ist, Urteile miteinander in Verbindung zu bringen und sie zu verrechnern. Das ist wieder dieselbe Logik wie am Beispiel des Wasserglases. Wieder müssen nur im geistigen Arbeitsspeicher mehrere Urteile miteinander in Verbindung gebracht werden. Also eine Wechselseitigkeit der Beziehungen muss stattfinden. Ein schönes Beispiel, um das zu belegen, ist die Definition. Ja, was die Definition zum Beispiel einer Mutter. Was ist eine Mutter? Ja, eine Mutter ist eine Frau, die Kinder geboren hat. Es sei denn, wir nehmen jetzt nochmal die rechtliche Frage mit hinein, dann sieht die Sache nochmal etwas anders aus. Aber wenn wir uns jetzt auf den einfachen biologischen Standpunkt stellen, wäre das eine ausreichende Definition. Was ist also eine Mutter nicht? Eine Frau, die ihre Kinder beschützt. Oder eine Frau mit blonden Haaren. Oder eine Frau, die Fahrrad fährt. Das sind keine Definitionen von Mutter. Wenn man aber ein Kind fragt, dann antwortet es genau in diesem Sinne. Eine Mutter ist jemand, der die Kinder füttert oder in der Art. Ja, aber zu einer Definition gehört ja, dass nur das in die Aussage hineinkommt, was notwendig ist, und alles das wird weggelassen, was nicht notwendig ist. Das gehört in eine Definition und sonst gar nichts. Das schafft man nur, also zu dieser Form des Denkens gelangt man nur, wenn man dazu in der Lage ist, Urteile abzugleichen und Urteile zu verrechnen und logisch zu verallgemeinern. Das heißt, wenn man logisch denken kann. Ein Kind kann zwar denken, aber es kann auch nicht in dieser Weise logisch denken, und deswegen gelangen Kinder nicht in die Phase, also nicht mit Beginn der Symboltätigkeit, in die Phase erfolgreicher, definitorischer Übung und Lösung. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie das wohl ist, wenn ein Mensch ständig seine Urteile wechselt. Man nennt das ja auch Rösslesprünge der Logik. Wie kann man mit einem Menschen diskutieren, der ständig neue Gesichtspunkte hineinbringt und ganz vergessen hat, was er vorhin noch gesagt hat, und dann so tut, als wenn er den anderen Gesichtspunkt immer schon in seinem Denken gehabt hätte? Man kann über ein gewisses einfaches Niveau hinaus mit einem solchen Menschen schwierig komplizierte Abläufe gestalten und organisieren. Natürlich findet man diese Unfähigkeit, Urteile zu multiplizieren, auf jeder Stufe. Also auch Erwachsene sind ja dadurch gekennzeichnet. Und die Probleme, die man mit Erwachsenen hat, kommen ja daher, dass sie Urteile nicht abgleichen können. Wenn Sie sich mal genau überlegen, alle Streitigkeiten im beruflichen und privaten Bereich haben immer etwas damit zu tun, dass Menschen Urteile nicht abgleichen. Immer. Dass also die Person etwas behauptet, was im Widerspruch steht zu vorher genannten Behauptungen, oder dass sie die Behauptung nicht logisch verallgemeinert, dass die Behauptung nur implizit ist, dass in Behauptungen etwas hineingenommen wird, was vorher ausgeschlossen wurde, ohne dass die Person das aber ausreichend berücksichtigt und so weiter. Nicht? Alle Probleme im sozialen Bereich haben mit unterentwickelter Denkfähigkeit zu tun, auch auf der Erwachsenenebene. Wir sehen aber jetzt hier, wie sich dieser Prozess langsam gestaltet. Und daran können wir natürlich erkennen, dass diese kindliche Natur ein bisschen weiter noch anhält. Aber nicht mehr auf dieser platten, einfachen Ebene. Das heißt, jeder Erwachsene kann natürlich definieren. Oder fast jeder. In unserer Kultur kann definieren. Also diese einfachen Dinge. Oder so etwas herauszufinden, ne, oder sowas. Das kann in unserer Kultur fast jeder Erwachsene. Aber wir stellen fest, sie können es unterschiedlich gut. Ja, es gibt Leute, die können das besser, andere, die können das nicht so gut. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, es gäbe Erwachsene, die sogar auf dieser elementaren Ebene ihre Urteile einfach nur nebeneinander stellen. Und welche Probleme, sozialen Probleme, man mit solchen Erwachsenen hätte. Und genau das finden wir bei Naturvölkern. Dass die ihre Urteile ständig wechseln. Und dass man die sozusagen gar nicht festnageln kann auf eine bestimmte Position. Sie vertreten eine bestimmte Position, dann legen sie die schon wieder weg, haben das aber vergessen, dass sie die gerade noch vertreten haben. Da haben sie schon wieder eine Behauptung. Da ist also die Diskussion im Grunde ein Monolog. Und das findet man natürlich bei einfach gestrickten Menschen, insbesondere mit hysterischer Charakterveranlagung, sehr ausgebreitet. Und natürlich dann, man sieht ja, es geht ja nicht darum, vorindustrielle Völker in die Pfanne zu hauen, sondern direkt umgekehrt. Was können wir lernen für unsere Kultur daraus? Nämlich, dass zwar auf dieser einfachen, elementaren Ebene man schon klarkommt, aber wenn man ein bisschen genauer schaut mit der Lupe, findet man alle diese Dinge natürlich bei uns auch wieder auf einer komplizierteren Stufe, aber eben immer noch nach diesem Grundmuster gestrickt. Übrigens, natürlich in der soziologischen Theorie auch. Die soziologischen Theorien sind ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie widersprüchlich sind. Dass die Voraussetzungen mit den Schlussfolgerungen überhaupt nicht übereinstimmen. dass der Autor bestimmte Dinge völlig ausblendet, dass er die gar nicht sieht. Dass er ein Urteil aufstellt und merkt gar nicht, welche Konsequenzen eigentlich aus diesem Urteil folgen müssten und die gar nicht berücksichtigt. Das heißt, diese Probleme finden wir sogar noch in der wissenschaftlichen Theoriebildung. Aber dann natürlich komplizierter. Ne? Das ist ja nicht ein einmal abgeschlossener Vorgang, wenn ich Urteile abgleichen kann und sie logisch multiplizieren kann, sondern je schwieriger die Probleme sind, desto mehr und neu taucht das ja auch auf. Da sehen Sie, wie wichtig es ist, die Entwicklungspsychologie zu erkennen, weil man mit der Entwicklungspsychologie eben unwahrscheinlich viel erklären kann. Sogar Kommunikationsprobleme zwischen Menschen, die genau daher rühren, dass Leute hier Schwierigkeiten haben. Man nimmt nun diese Fähigkeit des Abgleichens, des Multiplizierens, des Inbeziehungssetzens, Operationen. Das sind Operationen. Warum Operationen? Weil es sich hier dabei um geistige Denkakte handelt, die man auf Material anwendet. Das sind Operationen. Auf der Phase der konkreten Operationen zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr gelingen die konkreten Operationen. Jetzt klappt das also mit den Klassifikationen, jetzt gelingt das erfolgreich mit der Erhaltung von Mengen und so weiter und so fort. Aber es gelingt noch nicht am Beispiel und im Bereich des vom Sinnesmaterial entkoppelten und gelösten Denkens. Es ist ja ein Unterschied, ob ich eine Aufgabe löse, wenn ich das Problem sinnlich vor mir sehe. Wie dieses Drei-Berge-Experiment, wie das Beispiel mit der Mengenerhaltung. Da habe ich ja das Problem vor meinen Augen liegen. Die Wassergläser, die drei Berge, das Aquarium, die Perlen, die liegen vor mir. Und ich muss jetzt meine Operation auf das sinnliche Material anwenden. Und das gelingt deswegen einfacher, weil ich eben eine sinnliche Stütze habe, auf die ich mein Urteil bauen kann. Was aber nun, wenn ich eine Aufgabe habe ohne sinnliche Stütze, also eine Aufgabe, die nicht in der Wahrnehmung gegeben ist? Zum Beispiel, wenn Hunde 6 Köpfe hätten, wie viele Hunde gäbe es dann wohl auf dem Vorplatz? Also, da soll man sich etwas überlegen, was gar nicht da ist, und daraus logische Schlussfolgerungen ziehen. Da hat man die Hunde mit den 6 Köpfen, die hat man ja nicht vor sich. Oder Edith hat blondere Haare als Lilly und Lilly ist dunkler als Susanne. Wer ist die Blondeste? Ja? Also das ist eine Aufgabe, die habe ich ja nicht sinnlich vor mir, sondern die ist verbal gestellt und ich muss darauf eine logische Antwort finden, nur aus dem Denken heraus. Das ist schwieriger, also darauf eine Lösung zu finden, ist schwieriger, als wenn ich die Aufgabe bewältige auf der Basis einer sinnlichen Wahrnehmung. Das ist schwieriger. Und deswegen brauchen die Kinder eine längere Zeit, um Aufgaben dieser Art zu schaffen. Das gelingt nämlich erst ab dem 10., 12. Lebensjahr. Und das ist die Phase des formal-operationalen oder des formal-logischen Denkens. Also auch erst auf der Stufe der formalen Operation oder auf der Stufe des formal-logischen Denkens gelingt es, Aufgaben dieser Art zu lösen. Und jetzt entsteht dadurch natürlich eine völlig neue geistige Welt, weil die formalen Operationen beruhen darauf, dass das Denken sich selbst zum Gegenstand macht. Ich muss ja Denkprozesse und Überlegungen selbst zum Gegenstand von Überlegungen machen. Ich habe also eine Überlegung und über die muss ich überlegen. Ich muss also mit meinen Gedanken über meine Gedanken nachdenken. Bei diesem Beispiel muss ich nur mit Gedanken über Wirklichkeit nachdenken. Diese Sache mit der Mengenerhaltung, mit dem Drei-Berge-Experiment, da muss ich nur mir Gedanken machen über etwas, was ich sehe. Da mache ich mir Gedanken über Wirklichkeiten. Bei dem Beispiel mit den Hunden, bei dem Beispiel mit den Definitionen, da muss ich mir Gedanken über Gedanken machen. Da muss ich mit Überlegungen über Überlegungen anstellen. Da muss ich mit Sprache auf Sprache einwirken und nicht mehr mit Sprache auf Wirklichkeit. Nicht mehr mit Gedanken auf Wirklichkeit, sondern mit Gedanken auf Gedanken. Und das nennt man deswegen formal-operationales Denken und das ist schwieriger. Gelingt erst ab dem 10., 12. Lebensjahr in unserer Kultur. Und dieses formal-operationale Denken hat natürlich eine ganz andere Struktur. Denn wenn ich mit meinen Gedanken über meine Gedanken nachdenken kann, dann kann ich diese Gedanken entwickeln. Dann kann ich Theorien bilden, ich kann Hypothesen aufstellen. Na, ein Kind weigert sich ganz einfach darüber nachzudenken, wie viele Hunde im Hof wären, wenn jeder Hund 6 Köpfe hat. Ne, denn ein Kind lässt sich auf so einen Quatsch nicht ein. Ja, das weigert sich einfach, solche Hypothesen anzunehmen. Das heißt, es ordnet die Möglichkeiten in Wirklichkeiten unter. Ein Denken, das sich jetzt aber befreit von der Sinnlichkeit, ein Denken, das sich befreit von der Wahrnehmungswelt und sozusagen den Raum der Theorie, den Raum der Gedanken selbst erobert, erobert natürlich eine völlig neue Welt. Es ist eine völlig neue Welt, die jetzt erschlossen werden kann. Es ist nämlich die Welt der Theorien, die Welt der Hypothesen, die Welt der Ideologien, die Welt der Überlegungen. Und diese Welt kann jetzt erstmalig erschlossen werden. Erst jetzt gelingt es, dass man zum Beispiel induzieren kann. Man hat bestimmte Fälle, überlegt jetzt die verschiedenen Fälle, die ich habe, wie ist deren Struktur, durch welche Faktoren verursacht. Ich variiere die Fälle, variiere die Faktoren, finde so das allgemeine Gesetz heraus oder ich kann systematisch deduzieren. Das heißt, ich gehe jetzt von einem bestimmten allgemeinen Gesetz aus, versuche das auf konkrete Fälle anzuwenden. Und wenn ich sowohl induziere als auch deduziere, dann betreibe ich schon Wissenschaft. Oder ich kann jetzt versuchen, Faktoren zu kombinieren, also Experimente im eigentlichen Sinne anstellen. Ein Kind stellt keine Experimente an. Ein Kind versucht nicht zu Faktoren so lange zu variieren, bis es ein Gesetz findet. Also zum Beispiel, ich habe hier eine Waage. Kurzes Seil, kleines Pendel, langes Seil, dickes Pendel und so weiter. Ja? Versuche jetzt herauszufinden, wenn die unterschiedlich schwingen, welcher der Faktoren ist jetzt die Ursache dafür, dass bei dem einen Pendel der Vorgang länger andauert als bei dem anderen. Ist es die Kürze? Ist es die Länge? Ist es die Dicke? Sind es beide Faktoren zusammen? Kinder machen keine Experimente, um herauszufinden, was die Ursache sein könnte, ist für diese unterschiedlichen Vorgänge. Erst der Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr hat den geistigen Arbeitsspeicher, um hier die Faktoren systematisch zu variieren und also das physikalische Gesetz herauszufinden, das dahinter steckt. Das heißt, wissenschaftliches Denken im eigentlichen Sinne kann erst entstehen, wenn das formal-operationale Denken entwickelt ist. Wenn ich mit meinen Gedanken über meine Gedanken nachdenken kann, dann trenne ich zwischen mir und dem Objekt, Subjekt und Objekt. Wenn ich mit meinen Gedanken über meine Gedanken nachdenken kann, trenne ich mich von der Welt. Dann gibt es eine Trennung zwischen Mensch und Welt. Vorher gibt es sie nicht wirklich. Wenn ich mit meinen Gedanken nur über die Wirklichkeit, über Wirklichkeiten nachdenken kann, wie jetzt hier am Beispiel der Wassergläser oder des Drei-Berge-Experiments, dann klebt mein Denken an der Wirklichkeit und ist mit der Wirklichkeit verbunden. Ich kann dann nur über Wirklichkeiten nachdenken, wenn ich keine Denkprozesse habe, die oberhalb dieses Niveaus schon entwickelt sind. erst wenn das formal-operationale Denken entwickelt ist, gibt es eine deutliche Abtrennung zwischen Mensch und Welt, Subjekt und Objekt, Denken und Wirklichkeit. Jetzt löst sich das Denken von der Wirklichkeit, erstmalig. Vorher ist es immer, wenn man so will, der Sinnlichkeit unterworfen. Und das nennt man Erkenntnisrealismus. Erkenntnisrealismus haben wir ja schon gehört, nennt man ein Denken, in dem Denken und Sein noch miteinander konfundiert ist, in dem das Denken der Wirklichkeit und der Wahrnehmungswelt unterworfen ist, in dem sich das Denken noch nicht von den Realitäten abgelöst hat. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, welche Logik dahinter steckt, dann stellen wir fest, dass jeder Mensch die Phase durchläuft, zunächst die Sprache zu etablieren, nämlich mit dem Einsatz des präoperationalen Denkens. Die Sprache zu etablieren und später die Logik. Nicht das präoperationale Denken beginnt ja mit der Sprache und der Symboltätigkeit. Und später mit den Operationen bildet sich die Logik heraus. Zunächst die konkreten Operationen, das ist die Logik der Dinge, die Logik der Handhabung der Geschehnisse. Und später mit den formalen Operationen bildet sich heraus die Logik des Denkens im eigentlichen Sinne. Das heißt, jeder Mensch ist darauf angelegt, Kraft der Reifung des Nervensystems, die Phasen der Symboltätigkeit und die Phasen der Operationen zu sich laufen. Und dahinter steckt natürlich ein ganz klarer Entwicklungstrend. Das heißt, in der Natur des Menschen, in der ontogenetischen Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen, ist angelegt, dass wir uns entwickeln vom Instinkt zum Verstand, vom Undifferenzierten zum Differenzierten, vom Konkreten zum Abstrakten. Das ist ein Intellektualisierungsprozess. Das heißt, in der menschlichen Natur ist angelegt ein Intellektualisierungsprozess. Ich habe jetzt ja natürlich nur ganz wenige Beispiele herausgegriffen. Im Grunde vollzieht sich ja dieser Entwicklungsprozess bezogen auf die ganze Breite der menschlichen Welterfahrung. Es gibt ja nichts, was von diesem Prozess, von dieser Evolution nicht affiziert wäre. Das heißt, wie der Mensch die Zeit erfährt, ob er sie als eine lineare, metrische, unendliche Zeit erlebt oder als eine Zeit, die immer nur an Dauern gebunden ist, an Zyklen gebunden ist. Nicht der Naturmensch oder der vorindustrielle Mensch, genauso wie das Kind, erlebt die Zeit nicht als eine lineare, unendliche Zeit, als eine metrische Zeit, sondern er erlebt die Zeit ganz anders als wir, nämlich als an Dauern gebunden, an Zyklen gebunden, als eine momentane Zeit. Sie alle kennen das archaische Zeitverständnis, weicht ab von dem modernen Zeitverständnis. Hier haben Sie die Ursache dafür. Weil das archaische Zeitverständnis nicht operational strukturiert ist, sondern auch präoperational strukturiert ist. Oder Zahlen, nicht? Also Zahlen sind ja das beste Beispiel für geistige Operationen. Naturvölker zählen in der Regel bis 3. Sie kennen den alten Ausdruck, das Sprichwort, du kannst nicht bis 3 zählen. Das ist ein Sprichwort, das vor wenigen 100 Jahren einen realen Hintergrund hatte. Dieses Sprichwort kommt eben aus der alten Zeit, kommt aus dem Mittelalter. Das heißt, da gab es Menschen, die konnten nicht bis 3 zählen. Die zählten 1, 2 und viele. Das ist bei den meisten Naturvölkern heißt es 1, 2 und viele. Das ist also auch ein Beweis für die Entwicklung von Operationen in Abhängigkeit von Kulturentwicklung. Oder soziale Dinge. Perspektiven übernehmen, die Perspektive eines anderen Menschen übernehmen. Wenn ich die Perspektive eines anderen Menschen übernehme und setze mich in ihn hinein, ist das auch ein geistiger Vorgang. Das heißt, auch die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme hängt von dieser Stadienentwicklung ab, hängt von dieser kognitiven Entwicklung ab. Es ist natürlich außerordentlich schwierig, sich darüber nachzudenken, sich darüber Gedanken zu machen, was denkt er, wenn er an ihn denkt, wenn er über sie nachdenkt. Ja? Das ist, nennt man iteratives Denken. Das brauchen sie immer für Intrigen. Ja? Also für Intrigen muss man so operieren und so machen die das auch. Nicht? Das, aber der normale Mensch denkt eben nicht so weit. Ja? Wenn er, kennen Sie alles aus den Tratsch, den gibt es nur deswegen und das Klatschen gibt es nur deswegen, weil iteratives Denken nicht ausreichend appliziert wird. Ne? Weil Sie denken, das können Sie jetzt dem erzählen, aber denken natürlich nicht daran, erzählt der das dem, dem, dem und so weiter. Nicht? Aber wenn man das drauf hat, dann muss man natürlich so operieren. Oder die Moral. Ne? Das ist auch das moralische Denken. Ich habe ja hier einige Beispiele gebracht. Ja, gut. Also, hier sieht man, wie sich diese Entwicklung in drei Dimensionen vollzieht. Im Bereich der Natur, im Bereich des Sozialen und im Bereich der Moral. Nehmen wir den logischen Bereich, da werden wir noch von zu sprechen haben. Das syllogistische Denken, Kinder und vorindustrielle Erwachsene können keine Syllogismen. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das hören wir doch. Die Magie. Auch hier sieht man, der Wunsch kann von Wirklichkeit, das Subjekt kann von Objekt nicht getrennt werden. Das haben wir schon gehört. Jetzt haben wir endlich die kognitionspsychologische Ursache für dieses Phänomen. Denn die Magie des Kindes dauert in der Regel bis zum 10. Lebensjahr. Man stirbt dann allmählich ab. Auch in unserer Kultur. Warum stirbt die Magie dann ab? Weil sich das formal-operationale Denken entwickelt. Das formal-operationale Denken besteht darin, dass Gedanken über Gedanken nachdenken. Wenn Gedanken aber über Gedanken nachdenken, dann handelt es sich um ein kritisches Denken. Und ein kritisches Denken passt nicht zur Magie. Weil ein kritisches Denken erlaubt nicht, dass der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Wenn das formal-operationale Denken noch nicht entwickelt ist, also unterhalb des 10. Lebensjahres, dann denken Gedanken noch nicht über Gedanken nach, denken Gedanken nur über Wirklichkeiten nach. Wenn Gedanken aber nur über Wirklichkeiten nachdenken, dann haben wir hier noch ein Denken vor uns, in dem es möglich ist, dass der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Und dadurch kann man erklären, warum die Magie erst mit dem Einsatz des formal-operationalen Denkens untergeht. Und das voroperationale Denken ist eben ein erkenntnisrealistisches Denken. Was ist Erkenntnisrealismus? Die Konfusion von Subjekt und Objekt. Was ist Magie? Die Konfusion von Wunsch und Wirklichkeit, also die Konfusion von Subjekt und Objekt. Damit haben sie die erste erfahrungswissenschaftliche Theorie, die erklärt, warum Menschen, die nicht formal-operational denken können, weder im eigentlichen Sinne logisch denken, noch warum sie der Magie angehören. Also, warum sie an die Magie glauben. Das ist immer dasselbe. Animismus. Das haben wir auch schon gehört. Belebtes kann von Unbelebtem nicht getrennt werden. Also eine Konfusion von Subjekt und Objekt. Denn das Belebte ist etwas Subjektives und das Unbelebte ist etwas Objektives. Also Konfusion von Subjekt und Objekt. Oder, werden wir noch hören, Artifizialismus. Wenn die Menschen also glauben, wie die kleinen Kinder, dass die Dinge und Ereignisse direkt von Gott gesteuert sind. Haben wir in der letzten Woche bis zum Erbrechen gehört. Erinnern sich, ne? Teufel, Gott und so weiter. Da sind die Dinge und Ereignisse von göttlichen Agenten gemacht. Von Gott, Teufel, Geister, die stecken hinter den Dingen und Ereignissen. Das nennt man Artifizialismus. Auch hier sieht man wieder, Dinge und Ereignisse sind direktes Resultat eines Willens. Ein Ereignis ist ein Objekt. Ein Ding ist auch ein Objekt. Ein Wille ist ein Subjekt. Also Konfusion von Objekt und Subjekt. Sehen, es ist immer dieselbe Psychostruktur. Es ist immer dieselbe kognitive Basisstruktur, die hinter diesen inhaltlich völlig unterschiedlichen Konzepten steckt und die Wurzel ist, aus denen diese Phänomene auftauchen und hervorgehen. Es ist also die Quelle. Nicht? Die Quelle dieser verschiedenen Manifestationen, das ist jetzt, sind jetzt hier einige Beispiele aus dem Naturdenken. Kommen wir zum Sozialen. Fabulieren. Kinder fabulieren. Na? Mutter, ich habe einen Hund gesehen, der war so groß wie eine Kuh. Na? Glaubt das jetzt im Moment wirklich, wenn es das sagt? Der Hund war groß, aber in der Fantasie wird er auf einmal noch viel größer, als er wirklich war. Nämlich so groß wie eine Kuh. Ein Fabulieren. Da sieht man, Kind ist Opfer seiner blühenden Einbildungskraft. Was ist Einbildungskraft? Das ist ein Denken, das nicht ausreichend kritisch kontrolliert wird. Ein formal operationelles Denken ist also ein Denken, das, weil es mit Gedanken über Gedanken kritisch nachdenken kann, nicht mehr zur Einbildungskraft in diesem kindlichen Ausmaße neigt. Also ein Denken, das nicht mehr fabuliert. Kinder fabulieren aber, sie fabulieren, weil sie Opfer ihrer Einbildungskraft sind, weil sie das formal operationelle Denken noch nicht entwickelt haben. Genau das erzählt uns jeder Historiker über das Mittelalter. Ja? Genau das weiß man von den Naturvölkern. Die Bedeutung des Fabulierens. Die Bedeutung der Einbildungskraft, die Bedeutung der blühenden Fantasie. Und auch hier sehen Sie, es ist dieselbe logische Struktur. Der Wunsch wird ja von der Wirklichkeit nicht ausreichend getrennt. Das Subjekt wird nicht ausreichend vom Objekt getrennt. Da sehen Sie, Sozialwissenschaft kann so schön sein, dass man jetzt das Fabulieren mit den Syllogismen in Verbindung bringen kann. Wer also keine Syllogismen kann, der wird auch fleißig fabulieren. Und der glaubt auch an Magie. Da sehen Sie, wie alle diese Phänomene ineinander verschränkt sind und Ausdruck sind derselben Struktur, die sich in ganz unterschiedlichen inhaltlichen Bereichen manifestiert. Oder das konkrete Selbstbild, das werden wir noch hören. Also vorindustrielle Völker haben außerordentlich die Schwierigkeiten, sich selbst als Persönlichkeit wahrzunehmen und darzustellen, in dem Sinne ihre spezifischen Charakterzüge aufzuzeigen, ihre spezifischen Merkmale in Abtrennung von Merkmalen anderer Personen aufzuzeigen, also kritisch über sich selbst und über ihre Subjektivität und über ihre Psyche nachzudenken. Sie können zwar sagen, dass sie stolz sind, sie können also sagen, dass sie mutig sind, sie können sagen, dass sie das und das alles können, aber sie haben Schwierigkeiten, über sich selbst nachzudenken, über ihre eigenen subjektiven Prozesse, über die Spezifik ihrer Intention, über die Spezifik ihrer Charaktermerkmale, über die Spezifik ihrer seelischen Strukturen Auskunft zu verschaffen, sondern sie neigen dazu, wenn man sie danach fragt, was bist du für einer? Ich habe so und so viele Töpfe. Oder mein Auto ist so und so groß. Also auch hier sieht man wieder, Subjekt kann vom Objekt nicht getrennt werden. Perspektivenübernahme, dasselbe. Wenn ich meine Perspektive mit der Perspektive eines anderen konfundiere, gibt es eine Konfusion von Subjekt und Objekt. Jetzt ist die andere Person das Objekt, ich bin das Subjekt, wieder die Konfusion. Schöner wird es noch am Beispiel der Moral, da brauche ich jetzt nur ganz kurz drauf eingehen, da haben wir aber auch wieder dasselbe. Die Kinder glauben, dass die Sonne aufgeht, weil es die Moral so will, ist die Aufgabe der Sonne, zu scheinen. Ist die Aufgabe der Gräser und der Pflanzen zu blühen und zu grünen. Ist die Aufgabe der Tiere, den Menschen als Nahrung zu dienen oder als Zugtier. Das heißt, die Natur wird verstanden als eine moralische Institution, als einen moralischen Vorgang. Die Natur wird als ein Moralprozess, als eine moralische Anstalt verstanden. Das heißt, Naturgesetz und Rechtsgesetz werden nicht voneinander unterschieden. Wir kennen das Rechtsgesetz und das Naturgesetz, aber wir wissen ja schon, diese beiden Ausdrücke, oder sagen wir so, diese beiden Dinge, kommen aus demselben Ausdruck, nämlich Gesetz. Und das ist kein Zufall, weil nämlich erst seit 1612 war das erste Mal, dass ein Autor zwischen einem Natur- und einem Moralgesetz begrifflich unterschieden hat. Vorher wurde das Gesetz immer gleich verstanden. Es gab ja im Mittelalter keine Naturgesetze. Es gab keine Erkenntnis von Naturgesetzen und keine Wissenschaft von Naturgesetzen. Sondern man hat Naturregeln verstanden als identisch mit Gesetzesregeln. Moralische Regeln. Die Naturgesetze haben für uns heute keine moralische Implikation mehr. Wir unterscheiden sie von Moralgesetzen. Die alte Welt hat aber, da sie kein Verständnis von Naturgesetzen hatte, und den Grund dafür haben wir ja vorne ja gehört, sie verstanden als Moralgesetze. Also auch wieder eine Konfusion von Recht und Natur. Recht ist natürlich was Subjektives, weil von Menschen gemacht ist, Natur nicht. Also Konfusion von Subjekt und Objekt. Naturdinge haben moralische Intentionen. Also der Blitz trifft den Dieb. Der Bösewicht wird vom Blitz erschlagen und so weiter. Auch hier Konfusion von Subjekt und Objekt. Drittens, Absichten. Kleine Kinder glauben, dass die viel Schaden anrichten, auch bestraft werden müssen, selbst wenn sie nicht dafür verantwortlich sind. Sie neigen dazu, den Schadensbringer zu identifizieren mit dem Missetäter. Das finden wir auch im alten Strafrecht, dass derjenige, der den größten Schaden produziert, auch dann zur Verantwortung gezogen wird und als Schuldner, als schuldhaft gilt, selbst wenn er eigentlich nicht dafür gekonnt hatte. Auch hier sehen wir wieder eine Konfusion von Subjekt und Objekt, nämlich eine Konfusion von Absichten und Handlungskonsequenzen. Sie sehen, in ganz unterschiedlichen Bereichen haben wir immer dieselbe Logik. Und diese Logik kann man bezeichnen als präformale Logik oder als präformales Denken. Und das ist Erkenntnisrealismus, weil Erkenntnisrealismus ist Konfusion von Subjekt und Objekt. Und das wird wiederum bezeichnet als kindliches, egozentrisches Denken. Nicht zu verwechseln mit egoistischem Denken, sondern egozentrischem Denken. Also ein Denken, das sich seiner selbst als Denken gar nicht bewusst ist, sondern das in einer Symbiose mit der Natur lebt. Wobei die Anteile der Natur und die Anteile der eigenen Wünsche überhaupt nicht voneinander differenziert werden können. Also ein adualistisches Denken. Bis zur nächsten Woche.